Armer Mann und reicher Mann standen da und sahen sich an. Und der Arme sagte bleich, wär ich nicht arm, wärst du nicht reich. Zero-Sum-Mindset haben. Die interpretieren jede Situation als Nullsum-Situation. Die Reichen werden immer reicher und die Armen werden immer ärmer. Das glauben die meisten Leute. Das ist aber absoluter Blödsinn. Ja?
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute bin ich zurück mit einem hochkarätigen Gast. Es ist Dr. Dr. Rainer Zietelmann. Er ist Historiker, Reichenforscher, Investor und natürlich erfolgreicher Autor. Herzlich willkommen, Herr Zietelmann.
Dankeschön.
Autor ist das perfekte Stichwort. Sie haben nämlich ein neues Buch geschrieben. Ein Thema, was sehr, sehr spannend ist, aber ich glaube, da gibt es noch kein Buch drüber, oder? Nullsummenspiel.
Ja, in Englisch, also ich habe jetzt meinen englischen Buchtitel gewählt, Zero-Sum Mindset. Oder die Nullsummenfalle, warum wir alle mehr gewinnen, wenn wir anders denken. Und da geht es um ein Mindset, Zero-Sum-Mindset. Was meine ich damit Nullsummen-Glauben? Ich kann das am besten in einem Gedicht vielleicht veranschaulichen. Das Gedicht heißt, armer Mann und reicher Mann standen da und sahen sich an. Und der Arme sagte bleich, wär ich nicht arm, wärst du nicht reich. Dieses Gedicht hat ein Kommunist geschrieben, und zwar Bertolt Brecht. Und das ist halt das Denken von allen Linken, aber nicht nur, dass man nur auf Kosten von anderen gewinnen kann. Also wer reich ist, ist nur deshalb reich, weil er den Armen irgendwo was weggenommen hat.
Klassiker ist ja, Unternehmer beutet den Arbeiter aus und deswegen ist er reich.
Genau, aber das gibt es in vielen Bereichen. Gibt es auch zum Beispiel, ich habe ein Kapitel über Entwicklungshilfe, der Glaube, dass man sagt, ja, die Länder in Afrika, die armen Länder sind nur deshalb arm, weil wir ihnen durch Kolonialismus oder Ausbeutung was weggenommen haben.
Aber das ist ja schon in gewisser Weise auch richtig, oder?
Nee, das ist nicht richtig. Ich bin der Meinung, die sind hauptsächlich deswegen arm, weil sie so wenig wirtschaftliche Freiheit haben. Ja, das ist der entscheidende Grund. Sie können Länder nehmen wie Vietnam, die waren auch eine Kolonie von Frankreich und sind mit x Kriegen überzogen worden. Die sind heute aufstrebend, denen geht es viel besser. Warum? Weil sie halt wirtschaftliche Freiheit mehr eingeführt haben. Mhm. Und das ist der entscheidende Grund. Also das ist der Glaube, wir haben denen was weggenommen und jetzt müssen wir denen was zurückgeben durch Entwicklungshilfe, was noch nie funktioniert hat. Es gibt kein Land, das durch Entwicklungshilfe aus der Armut gekommen ist.
Also ich meinte, die Ausbeutung gab es schon durchaus. Ob das jetzt dann der Grund ist, das ist dann natürlich, das ist ja auch schon länger her. Das ist da natürlich aus Ihrer Sicht eine Ausrede einfach. Oder eine triftiger Grund.
Ja, das darauf zurückzuführen und sagen, uns geht's heute schlecht, weil damals irgendwo war der Kolonialismus, das ist als Erklärung nicht so gut. Aber das ist im Prinzip auch ein Beispiel für Nullsummenglauben, den gibt's halt in ganz unterschiedlichen Bereichen und ist oft sehr, sehr schädlich. Ich habe eins der längsten Kapitel in dem Buch, geht über Handelspolitik.
Das ist ja sehr aktuell. Also wir erleben das ja, ja, Trumps erste Amtszeit war ja schon davon gezeichnet, jetzt noch mehr Zölle. Jetzt gibt es ja auch Ökonomen, sogar linke Ökonomen oder links einzuordnen wie Heiner Flassbeck oder Kaczmarczyk, die keine Trump-Fans sind, die aber sagen, er hat da einen Punkt. Also wir machen quasi, deutsche Exportwirtschaft hat in der Vergangenheit ja gut funktioniert und wir haben uns aber sozusagen bereichert, indem wir halt mehr exportiert haben, Handelsüberschüsse, Handelsdefizite. Ist das aus Ihrer Sicht falsch?
Also ich bin ja noch selbst bei dem Adam Smith, der schon erkannt hat, dass dieses ganze Gerede über Handelsdefizit ein absoluter Unsinn ist. Ja. Und es sind auch viele Ökonomen auch dieser Meinung. Eigentlich die meisten Ökonomen, da sind die mal vernünftig, was Handel anlangt. Handel ist eine Win-Win-Situation. Keiner handelt, ja, weil er gezwungen wird dafür. Handel ist ja eine freiwillige Übereinkunft, wo beide am Schluss gewinnen. Ja. Und wenn der Trump meint, gibt ja so ein Zitat von ihm, wo er sagt, ja, das ist unfair, in der Fifth Avenue sieht man überall so viel Mercedes und in Deutschland sieht man kaum Chevrolet. Ja, ich meine, wer zwingt einen Amerikaner Mercedes zu kaufen? Das ist ja, vielleicht war einfach Mercedes, haben vielleicht bessere Autos produziert und sind deswegen lieber in Amerika gekauft worden, als wir Chevrolet kaufen. Und das heißt, die Meinung, dass jetzt der ein Handelsdefizit hat, ja, dass der jetzt irgendwo des Wortes schon irreführend, dass der jetzt im Nachteil wäre, das zeige ich ausführlich in meinem Buch. Das ist einfach eine falsche Meinung. Und dahinter steckt der Nullsummenglaube, dass man denkt, der was der eine gewinnt, verliert der andere. In Wirklichkeit ist Handel eine Win-Win-Situation, weil sonst wird es ja auch gar nicht zustande kommen, weil jede freiwillige Transaktion zwischen zwei Menschen kommt ja nur deswegen zustande, weil sich beide einen Vorteil davon versprechen. Und am Schluss haben beide Seiten dann auch einen Vorteil davon. Also insofern ist dieser Nullsummenglaube, was man zwar oft bei Linken findet, ja, Antikapitalismus ist typisch, also die sagen, der Reiche ist nur reich, weil er den Armen das weggenommen hat. Damit setze ich mich ausführlich auseinander.
Warum hält sich denn dieser Schwachsinn dann so hartnäckig? Weil es klingt natürlich auf den ersten Blick sinnvoll, aber es ist ja falsch. Also,
da gibt es unterschiedliche Erklärungen dafür. Ich sage mal, eine Erklärung ist, dass tatsächlich früher über den größten Teil der Geschichte waren das Nullsummensituationen, ja, weil es gab kein Wachstum. Heute ist ja so, dass wir Wachstum haben, der Kuchen ist größer. Damals beruhte ja alles irgendwie auf Raub, auf Krieg und da war es tatsächlich so, dass es Nullsummensituationen überwiegend waren, sodass Menschen da sehr, sehr sensibilisiert sind und dass das vielleicht, ist nur eine Erklärung, evolutionsbiologisch überlebt hat. Auf der anderen Seite, das weise ich in meinem Buch nach, ich habe ein ganzes Kapitel über Neid, hängt auch Neid sehr stark mit Nullsummen. Glauben zusammen und Sündenbockdenken. Also wenn ich sage, der andere schuld, die Japaner, die Chinesen, die Deutschen sind schuld, dass es dir als amerikanischen Arbeiter so schlecht geht, dann ist es natürlich was, wo man auch in der politischen Rhetorik gut mit weiterkommt. Und natürlich Neid und Nullsummenglauben hängen deswegen eng zusammen, weil wenn ich glaube, der Reiche sei nur deswegen reich, weil er dem Armen was weggenommen hat, dann ist natürlich der Neid sehr nahe dann, ja, dass man sagt, ich muss dem jetzt auch wieder was wegnehmen. Und ich weise aber nach, dass das falsch ist. Also ich sage mal ein Beispiel. Die Zahl der Milliardäre, die ist von 2000 bis heute gestiegen, von 450 auf 3000 ungefähr. Das Vermögen der Milliardäre ist sogar von unter 1 Billion auf 18 Billionen gestiegen in der Zeit. Inflationsbereinigt, muss man es ja sehen, ist immer noch ungefähr eine Verzehnfachung. Zur gleichen Zeit ist die Zahl der Menschen, die in extremer Armut leben, von knapp 30% im Jahr 2000 auf heute ungefähr 10% zurückgegangen. Jetzt muss man kein mathematischer Genie sein, um zu erkennen, dass es einfach denklogisch unmöglich ist, wenn zur gleichen Zeit es immer mehr Milliardäre gibt, die immer reicher sind und zur gleichen Zeit die Armut zurückgeht. Wenn die Milliardäre sich das jetzt von den Armen geholt hätten, hätten ja die Armen immer ärmer werden müssen. Das ist ja auch, was viele Menschen glauben. Also wir wissen es aus Umfragen, dass dieser Spruch, die Reichen werden immer reicher und die Armen werden immer ärmer, das glauben die meisten Leute. Das ist aber absoluter Blödsinn. Ja? Der erste Teil stimmt, dass Reiche reicher werden. Der zweite Teil stimmt nicht, dass die Armen immer ärmer werden. Und das ist fest verankert und wird ja ständig auch jeden Tag durch die Medien wiederholt, weil man dann Sündenböcke hat. Und deswegen ist es also ein Buch, wo ich mit ganz vielen Fakten, ob das jetzt über Entwicklungshilfe, über Wirtschaft, auch über andere Themen, diesen Nullsummenglauben widerlege.
Jetzt ist ja Ihre These, jetzt haben wir über Trump gesprochen, können wir sagen, Trump und Reichenegg begehen eigentlich denselben Denkfehler, kann man das so sagen?
Ja, absolut.
Und wie schädlich ist das?
Beides Nullsummengläubige, ja, das ist auch für jeden Einzelnen schädlich, deswegen richtet sich das auch an jedes Individuum. Weil wenn du jetzt, sagen, oder ich will anders anfangen, es gibt im Leben Situationen, die sind Nullsummensituationen, zum Beispiel ein Tennisspiel. Ja? Ja. Der eine, wenn sie gewinnen wollen, muss der andere verlieren. Ja? Oder wenn wir beide im Wettbewerb stehen um die Gunst von einer schönen Frau, ja, dann gewinnt sie oder ich. Oder wir einigen uns darauf, dass wir eine Dreierbeziehung haben. Dann ist es eine Win-Win-Situation. Ja? Aber so gibt es eine ganze Reihe Situationen, die sind Nullsummensituationen, ja, im Leben. Aber jetzt gibt es andere Situationen, die sind halt objektiv keine Nullsummensituationen. Und wenn Sie beides vermengen, und das hat man durch viele psychologische Experimente herausgefunden, dass viele Menschen tatsächlich so ein Zero-Sum-Mindset haben. Die interpretieren jede Situation als Nullsummensituation. Und da können sie manchmal richtig liegen. Das ist übrigens auch was Neues an meinem Buch. Es gibt viele Aufsätze, die sagen so, ach, das Nullsummendenken ist total falsch und es schadet und dann sage ich, ja, das stimmt. Aber es schadet natürlich nicht immer. Jetzt bleiben wir bei dem Trump als Beispiel. Der Trump, der war ja nicht in allem misserfolgreich. Im Gegenteil. Ich meine, der ist amerikanischer Präsident geworden. Das war ein typische Nullsummensituation. Entweder wird er Präsident oder der Biden oder die Hillary Clinton. Kann nur einer gewinnen. Ja, der eine gewinnt, der andere verliert. In solchen Situationen war der Trump immer gut, wenn es um Nullsummenspiele geht. Wenn es aber um Nicht-Nullsummenspiele geht, wie Handel, dann ist es Murks. Und jetzt jemand, der jede Situation als Nullsummenspiel begreift, der handelt in manchen Fällen irrational. Weil es gibt halt auch, sagen wir, wenn es eine Nullsummensituation ist, da geht es um Kampf, um geht's Gewinnen, geht es um Konkurrenz, geht es den anderen niederzuringen. Und das ist auch richtig, die Situation kennen wir alle im Leben. Das musst du auch beherrschen.
Gibt das auch sind dann schlechte Teamplayer im Zweifel, weil die dann
auch,
immer...
Es gibt auch Menschen, die aus Angst, aus Konfliktscheu Nullsummensituationen vermeiden. Habe ich auch ausführlich dargestellt, dass also viele Menschen Nullsummensituationen vermeiden, aus so harmoniefreudig. Ja. Andererseits gibt es Menschen, die jede Situation als Nullsummensituation begreifen, auch wenn es gar nicht ist, wenn Kooperation viel weiterführt. Und es gibt zum Glück viele Situationen im Leben, wo durch Kooperation und Zusammenarbeit viel weiterführt, als den anderen niederzuzwingen. Und das Wichtige ist, dass und das zeige ich in meinem Buch, dass du dich selbst auch sensibilisieren musst und mal fragst, habe ich vielleicht nicht auch so ein Zero-Sum-Mindset, dass ich Situationen falsch als Nullsummensituationen begreife, die gar keine sind?
Ich glaube, das kennt jeder bei sich schon mal. Das hat vielleicht auch immer mit dem Counterpart zu tun. Bei dem einen hat man das Gefühl vielleicht mehr, beim anderen weniger. Aber was ich sehr interessant finde, wenn man Unternehmer ist, das bin ich ja auch seit einigen Jahren, und gerade mit anderen Unternehmern, die haben das meistens nicht. Also du wirst meistens von Unternehmern, Fremden, die du gar nicht kennst, wirst du meistens mehr unterstützt als von Leuten, die du vielleicht schon 20 Jahre kennst. Das ist eigentlich sehr interessant, weil das oft Menschen sind, die einfach ja fragen, wie kann ich dir helfen, oder nicht neidisch sind. Und das ist vielleicht auch ein Erfolgsrezept, oder? Dass man eben nicht so denkt und deswegen auch vielleicht weiterkommt.
Ja, also ich habe sehr viele Vorteile im Leben, dadurch, dass ich mit anderen kooperiere. Ich tue gerne für andere etwas, aber habe natürlich schon auch die Erwartung, dass irgendwann dann was zurückkommt. Also zum Beispiel jetzt, ich habe ein weltweites Netzwerk zu Verlagen und das gebe ich oft an andere Menschen weiter. Also ein Freund von mir in Chile, der hat ein Buch geschrieben, der Axel Kaiser, und da habe ich ihm ermöglicht, dass es in den USA kommt, dass es in Deutschland kommt, dass es in Polen kommt, oder den Professor Bargus, der über Millet geschrieben hat, dem habe ich jetzt einen Kontakt nach Amerika gemacht. Sogar in der Mongolei ist das Buch erschienen, wo ich ihm den Kontakt gemacht habe. Ja. Und das heißt, ich helfe den Leuten, aber ich erwarte natürlich dann auch, dass, wenn die mir mal helfen können, dass es auch passiert. Also da ist Kooperation, was einem auch am Ende viel nutzt. Und das ist mir oft im Leben so gegangen, dass ich immer überlegt habe, wie kann ich auch für den anderen, also zum Beispiel, wo ich mein letztes Buch geschrieben habe, das Weltraumbuch, ja, da hat mir einer immer mit fachlichen Dialogen geholfen, Reichel, also ein toller Typ, der hat 48 Bücher über Weltraumfahrt schon geschrieben, der ist wie ein wandelndes Lexikon, der gibt auch das Jahrbuch, Space-Jahrbuch raus, also der weiß alles, ja, das kannst du in 2 Jahren gar nicht nachholen. Und der hat dann mir geholfen, die Kapitel gelesen, hat gesagt, ah, da, das stimmt nicht so ganz, das ist falsch. Jetzt habe ich ihm aber auch dadurch ein bisschen helfen können, dass ich ihn dann zitiere in Artikeln oder in Buchen, sagt der renommierte Weltraumexperte Reichel, den ich jetzt sicher dadurch viel mehr Menschen kennengelernt habe. Also eine Win-Win-Situation für beides. Und so habe ich schon als Journalist gehandelt, wo ich bei der Tageszeitung Die Welt Journalist war. Da habe ich so eine Serie gemacht über zum Beispiel Steuer, Immobiliensteuern in verschiedenen Ländern, in Großbritannien, in den USA. Und dann habe ich mir Top-Steuerberater in die Redaktion geholt. Ich weiß noch damals KPMG zum Beispiel oder Arthur Andersen gab es noch damals, die später verschmolzen auf Ernst & Young. Habe mich mit dem 3-4 Stunden hingesetzt. Der hat mir alles erklärt über Immobilienbesteuerung in den USA. Was habe ich davon gehabt? Erstens, ich bin klüger geworden, was nicht schlecht ist. Ich habe mehr gewusst. Ich habe auch einen schönen Artikel schreiben können über Immobiliensteuern in den USA. Was hat er von gehabt? Ich habe ihn zitiert, ja, der renommierte Experte für Immobiliensteuern. Also das war eine Win-Win-Situation. Und deswegen ist halt oft Zusammenarbeit tatsächlich ein Punkt auch, um selbst Vorteile im Leben. Also das ist ein Aspekt in dem Buch. Ein anderer Aspekt ist, das habe ich jetzt neu selbst geprägt, den Begriff. Das heißt kompensatorischer Nullsummenglaube, das ist ein bisschen was anderes. Und zwar, ich habe eine Umfrage gemacht in Deutschland und USA, in Auftrag gegeben. Und da haben wir die Menschen gefragt, halten Sie folgende Aussage für richtig: Wenn ein Mensch in einem Bereich sehr große Vorteile hat, zum Beispiel reicher, intelligenter oder schöner, dann muss er im anderen Bereich meistens gleich große Nachteile haben.
Also wer gut aussieht, muss blöd sein. So,
Beispiel, ja, also die Frau ist zwar schön, aber wahrscheinlich nicht die hellste. Der Fußballer ist gut im Kicken, aber ist wahrscheinlich nicht der hellste im Kopf. Oder der Bodybuilder, der hat möglicherweise hat einen tollen Body, aber hier oben fehlt's dafür. Oder der Professor ist zwar intelligent, ja, aber kann keinen Nagel gerade in die Wand schlagen und ist bei der Führerscheinprüfung dreimal durchgefallen. Ja. Und der Reiche, der ist zwar gut im Geld verdienen, aber ist unehrlich und ist moralisch ein Schwein. Schwein, ja. Alles Dinge, die halt Stereotype sind, wo ich auch nachweise, dass die also vielfach überhaupt gar nicht stimmen und überhaupt nicht zutreffen. Aber das kommt daher, weil die Menschen, ich nenne das kompensatorischer Nullsummenglaube, weil die das Vorurteil haben, dass alle Menschen am Schluss auf einer Ebene angeblich gleich seien. Und die Folgerung daraus ist, wenn der eine sehr gut ist, muss er woanders schlecht sein. Und das bewahrt auch mein Selbstwertgefühl, weil wenn ich jetzt jemanden sehe, der, was weiß ich, zum Beispiel viel reicher ist, ich kann jetzt sagen, naja gut, er hat zwar mehr Kohle, aber dafür hat er ja ein schlechtes Familienleben und ist
unglücklich in Wahrheit eigentlich.
Unglücklich oder so weiter. Ja, oder ja, die eine Frau tröstet sich, die sieht vielleicht toll aus, aber gut, dafür ist das und das vielleicht. Ja, dann ist es auch so ein bisschen, das hat was mit dem eigenen Selbstwertgefühl zu tun, dass die Leute sich damit auch ein bisschen trösten und ihr Selbstwertgefühl bewahren, dass sie dem praktisch dem einen, wenn der jetzt zwei Pluspunkte hat, geben sie ihm zwei Minuspunkte oder vielleicht gerne auch mal drei Minuspunkte, ja, damit sie mindestens auf einer Stufe oder vielleicht sogar wieder leicht über dem stehen. Und das ist so was anderes als der Nullsummenglaube, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, aber ist auch eine verwandte Denkstruktur. Deswegen habe ich auch da ein Kapitel drin, auch sehr interessant. Also da habe ich viele Studien gelesen, sogar eine Studie über Vorurteile, über Bodybuilder, über wie es mit Vorurteilen über schöne Frauen, wie es mit Vorurteilen über Hochintelligente. Also das war auch ein Kapitel, was mir viel Spaß gemacht hat.
Herr Zittelmann, sehr spannendes Thema und es wurde Zeit, dass da ein Buch drüber geschrieben wurde, denn es gibt ja da sehr viele Vorteile und wenn euch das mal wieder begegnet, man hört es ja fast jeden Tag, Sie haben es vorher schön erklärt, die Reichen werden immer reicher auf Kosten der Armen oder hier, wer alles ausgebeutet wird, dann habt ihr jetzt die ultimative Bibel dafür, um Antworten zu finden.
Dankeschön.
Herr Zittelmann. Danke. Danke Ihnen.
Danke.
Danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.